ARD Sounds.
MDR Kultur. Unter Büchern.
Ahoi zu einer frischen Folge Literatur. Eine Stunde, die wir diesmal einfach zusammen im Wald verbringen. Ist schattig, ist grün, ist schön, ist Sehnsuchtsort und Natur, genau wie Kultur. Wir schauen in die Geschichte der engen Verbindung von Literatur und Wald. Wir haben Lesetipps parat, die tief in die Atmosphäre und Biologie des Waldes führen. Ja, und erstmal geht's um einen Baum, der keiner ist.
Die Palme ist kein Baum. Die Palme ist tatsächlich näher verwandt mit den Gräsern. Und natürlich spricht man trotzdem immer von Bäumen, oder man findet auch in der Literatur, wenn man zurückgeht, immer Beschreibungen vom Palmenbaum, und auch umgangssprachlich wird das natürlich weiter gesagt. Aber Botanikerinnen und Botaniker unterscheiden da ganz streng. Also man kann das auch am Stamm sehen. Palmen haben jetzt nicht diese Jahresringe, wie sie Eichen, Buchen oder sonstige Bäume ausbilden, sondern eben eine völlig andere Wachstumsstruktur.
Jutta Persson, die gerade ein Buch über die Fantasie- und Sehnsuchtsmaschine per se, die Palme, geschrieben hat. Und mit ihr spreche ich gleich über die Palmenhauptstadt Berlin, über die Palmensehnsucht und Tropenhäuser und auch über das Problem Palmöl. Unter Büchern, unter Bäumen und Palmwedeln. Ich bin Katrin Schumacher und das ist einer der Holzsongs überhaupt, in dem es um Möbel aus norwegischem Holz geht, die aus Enttäuschtheit angezündet werden. So in etwa jedenfalls. Das sind die Beatles, Norwegian Wood. Hier ist Unter Büchern mit einer Stunde, in der wir in den Wald gehen. Also ich wusste das noch nicht, dass Goethe Palmenfetischist war. Und das ist auch nicht das Einzige, was ich in einem schmalen und ich würde sagen schößlingsgrünen Buch gelernt habe, das gerade im Verlag Mattes und Seitz erschienen ist, in der Reihe Naturkunden. Palmen, ein Porträt, so heißt es. Geschrieben hat es die Journalistin, Literaturkritikerin und Schriftstellerin Jutta Persson, mit der ich jetzt über diese Pflanze sprechen kann, die so gut zu den großen Ferien passt. Herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Also ich glaube, erstmal müssen wir klären, wie war das mit Goethe und der Palme?
Ja, das fand ich auch sehr witzig und habe mich gefreut, als ich das Zitat gefunden habe. Also Goethe hat auf seiner italienischen Reise Station gemacht in Padua, und da gibt es einen sehr alten botanischen Garten, den er natürlich auch besucht hat, und war fasziniert von einer Zwergpalme. Hat sich, wie Goethes Art eben so war, Teile von einem Gärtner abschneiden lassen und hat dann auf der ganzen italienischen Reise diese gepressten Palmenblätter mit sich herumgetragen und hat dann irgendwann später geschrieben, dass er diese gepressten Palmenteile aufbewahrt hat wie Fetische. Und dieses Wort Fetische, das war natürlich für mich ein wunderbarer Fund. Und er hat aber tatsächlich sich anhand dieser Palme, die er da gesehen und natürlich für wunderbar befunden hat, Gedanken gemacht, auch zur Urpflanze.
Also die Palme, die Urpflanze, der Urgrund quasi der Urpflanze, könnte man sagen, ne?
Genau, also man denkt ja immer an den Ginkgo bei Goethe, aber wenn man eben die italienische Reise liest und seine späteren Aufzeichnungen eben über die Botanik zum Beispiel, die ihn ja ein Leben lang interessiert hat, dann stellt man fest, dass die Palme wirklich eine wichtige Pflanze war in Goethes Leben.
Und in Padua, da steht diese Palme noch, über 400 Jahre alt. Wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, das fand ich auch kurios. Ich bin tatsächlich einmal nach Padua gefahren, um mir das anzugucken. Diese Palme gab es eben schon lange vor Goethe und ist eine der ältesten Pflanzen, nicht nur im Botanischen Garten in Padua, sondern auch, könnte man sagen, landesweit. Also die hat so einen Status als Nationalbaum und ist mehrere Jahrhunderte alt. Also dieser Garten selbst ist 1545, glaube ich, gegründet worden. Und sie sieht ein bisschen struppig aus, muss man sagen. Sie ist sehr hoch gewachsen und steht in so einem Glasgewächshaus eben auch als Schutz. Und da gab es dann auch so lustige Artikel schon in der Gartenlaube im 19. Jahrhundert. Also ein Professor Friedel, der geschrieben hat, ja, ich war da und es gibt tatsächlich diese Goethe-Palme, so wie er sie beschrieben hat. Und also diese Pflanze, diese Palme hat eine lange Geschichte, die halt weit hinter Goethe zurückreicht. Und generell sind diese Zwergpalmen eben durchaus heimisch in Italien. Die wachsen so hoch hinaus und verbuschen so ein bisschen. Und also haben eben so eine Fächerform. Und wenn sie sehr alt werden, sieht man ihnen das Alter auch an.
Ich glaube, das ist okay. Über 400, da kann man schon ein bisschen strubbelig sein.
Unbedingt.
183 Gattungen, 2600 Arten. Eine weit verzweigte Pflanze. Und eins müssen wir, glaube ich, auch noch klarstellen. Das ist nämlich ein bisschen kompliziert mit dem Beziehungsstatus in der Natur. Ist die Palme jetzt ein Baum oder nicht?
Die Palme ist kein Baum. Die Palme ist tatsächlich näher verwandt mit den Gräsern. Das fand ich auch kurios. Und natürlich spricht man trotzdem immer von Bäumen oder man findet auch in der Literatur, wenn man zurückgeht, immer Beschreibungen vom Palmenbaum und auch umgangssprachlich wird das natürlich weiter gesagt. Aber Botanikerinnen und Botaniker unterscheiden da ganz streng. Also man kann das auch am Stamm sehen. Eben Palmen haben jetzt nicht diese Jahresringe, wie sie Eichen, Buchen oder sonstige Bäume ausbilden, sondern eben eine völlig andere Wachstumsstruktur.
Diese Naturkundenbücher, die sich immer mit einem Tier oder einer Pflanze ganz genau beschäftigen, diese Porträts, die gibt es ja schon seit einigen Jahren. Ich weiß gar nicht, der wievielte Band ist jetzt die Palme?
Oh, da bin ich jetzt tatsächlich auch überfragt. Aber es sind auf jeden Fall schon deutlich über 50 erschienen. Das weiß ich, weil ich nämlich den 50. Band schreiben durfte, die Korallen. Da müssen wir nachher mal nachgucken.
Die Korallen. Und auch über die Esel hast du geschrieben. Und beides sind ja Tiere, jetzt eine Pflanze, also eine Palme. Was verbindet dich mit diesem Gewächs?
Ja, ich habe tatsächlich schon eine lange Geschichte mit Palmen. Ich fand die als Kind immer schon gut und habe mich da immer sehr für begeistert. Und wie, glaube ich, der Großteil oder wie viele von uns allen, gab es halt so diese Palmensehnsucht, so eine Reiselust, die mit dieser ikonischen Pflanze verbunden war. Und ich glaube, speziell bei mir kam es auch daher, also ich komme aus Süddeutschland und meine Familie, meine Eltern, meine Schwester und ich, wir sind früher in den 70ern relativ oft durch den Gotthardtunnel in die Schweiz und da dann im Tessin oder am Lago Maggiore, der ja auch nach Italien reinreicht, gewesen und haben uns da eben dann auch diese Palmen immer angeschaut und die bewundert. Und ich behaupte immer, das ist so meine frühkindliche Palmenprägung, weil da diese Ufer vom Lago Maggiore, die sind eben wirklich so gesäumt und haben diese wunderbaren Hanfpalmen. Also mittlerweile weiß ich auch, dass die chinesische Hanfpalme heißt. Früher hatte man sie Tessiner-Palme genannt, jetzt lustigerweise nicht mehr. Und das ist so, ja, das ist eigentlich so meine Prägung, würde ich sagen, ja.
Aber dann ist es ganz konsequent, dass du jetzt in Berlin wohnst und Berlin in deinen Augen die Palmenhauptstadt ist. Wieso eigentlich?
Das Interessante ist, je länger man sich mit diesen interessanten Pflanzen beschäftigt, desto mehr sieht man auch von ihnen. Und im Grunde fiel mir dann auf, dass Berlin auch eine Palmenhauptstadt ist. Also es gibt hier überall Palmen in der Kunst, aber auch in der Fußgängerzone, im Botanischen Garten gibt es ein wunderbares Tropenhaus, das herrliche Exemplare hat. Und ich glaube, es gilt aber für fast jede europäische Hauptstadt, dass eben aufgrund der Geschichte und aufgrund der Tatsache, dass Palmen immer so diese Sehnsuchtspflanzen waren, dass sie natürlich als Zierpflanzen verehrt worden sind und dass man überall, wo es nur ging, Palmen gepflanzt hat. Also in Berlin zum Beispiel reicht das Spektrum vom Bundesnachrichtendienst. Da gibt es eine sehr stählerne, auch umstrittene Palme vor dem Gebäude, die nicht alle gut finden. Dann findet man natürlich überall irre Palmen-Graffiti quer durch die Stadt verteilt. Man kann dann zum Beispiel nach Potsdam rausfahren. Da gibt es so diese Chinoiserie-Mode im Park von Sanssouci und vergoldete Palmen, die schon ins 18. Jahrhundert zurückgehen. Oder man findet Sonnenstudios, die natürlich mit Palmen werben. Und das alles ist so, ja, das wird so ein bisschen eine Fixierung. Also wenn man sich mit Palmen beschäftigt, dann sieht man eigentlich täglich eine.
Zumal die ja faszinierenderweise überall sind, ne? Also ganz groß in der Natur, wenn man in Urlaub fährt, und ganz klein auf der Fensterbank, wenn man mal Freunde besucht.
So ist es. Ich habe tatsächlich auch eine Zimmerpflanze, die ich sehr liebe. Und zwar, das ist eine Kentia-Palme. Die haben eigentlich auch so eine wirklich spannende Geschichte als Zimmerpflanze. Die ist nämlich diese Kentia-Palme, die wächst ursprünglich auf einer australischen Insel, und zwar auf der Lord Howe-Insel. Die heißt auch Howea forsteriana eigentlich. Und es war die Lieblingspalme von Queen Victoria. Die ist nämlich, also jetzt die Palme, nicht Queen Victoria, ist eben im 19. Jahrhundert so richtig groß rausgekommen, weil die auch so moderate Temperaturen gut verträgt. Und es gab dann schon so diesen Palmenkult und so diese Hotels und die Foyers und so diese großbürgerlichen Wintergärten, die brauchten alle eine Palme, damit sie gut dastanden. Und da hat sich eben diese Howea forsteriana, die wächst sehr hoch hinaus, hat so lange, schlanke, schöne, elegante Wedel und auch so eine schön geriffelte Stammstruktur. Die hält eben auch so Temperaturen in unseren Breitengraden aus und wurde dadurch so beliebt. Und das Irre ist, dass die eigentlich immer noch auf dieser winzig kleinen australischen Insel gezogen wird. Also die Samen werden dort in so einer Plant Nursery zum Keimen gebracht. Und es ist tatsächlich die Inselbevölkerung, die das macht. Und ich konnte ganz lange nicht glauben, dass in diesem irre kapitalistischen Pflanzenwelthandel so eine kleine Insel-Community besteht, die wirklich, aus dem Naturschatz, den es auf der Insel gibt, eben auch ein bisschen was verdient. Also ohne, dass da jetzt irgendwie von Anfang an die ganz, ganz großen Pflanzenkonzerne mit dabei wären. Habe ich sehr lange für eine schöne Geschichte gehalten, aber erst vor kurzem hat mir ein australischer Kollege bestätigt, dass das wirklich stimmt, dass es diese Plant Nursery immer noch gibt und dass die dort gezogen werden und dann natürlich an den holländischen Pflanzengroßhandel weiterverkauft werden.
Das ist trotzdem eine sehr schöne Geschichte und vor allem steht sie so ein bisschen im Gegensatz zu dem Kapitalismus, der so rund um die Pflanzen sich breit gemacht hat. Ich meine, die Palme, die steht ja sowieso für schöne Geschichten. Sicht, ne, für Urlaub und Fernweh und Exotik. Aber es gibt auch, und das schreibst du in deinem Buch, ziemlich viel dunkle Kapitel. Kolonialismus zum Beispiel.
So ist es. Also zum einen war mir natürlich ein Anliegen, die Palme zu feiern in ihrer ganzen Schönheit und Pracht. Aber man kann eben, und das ist ja ein Anliegen der Naturkunden, man muss das Gesamtbild betrachten und diese lange Mensch-Palme-Beziehung, die eben gerade bei dieser Pflanze auch ganz wichtig wird in der Kolonialgeschichte. Also zum einen gab es im 19. Jahrhundert diese ersten Anfänge auch des Deutschen Reiches eben Kokosplantagen anzulegen in der sogenannten deutschen Südsee. Also da gab es dann eben Pflanzer, die eben diese, man kann sagen, Pflanzenfabriken betrieben haben. Also die Palme ist eigentlich auch ein sehr gutes Beispiel dafür, wie diese Fabrikarbeit zuerst in der Plantage begonnen hat. Das geht zwar zurück bis zum Zuckerrohr, aber gerade die Kokospalme mit eben dieser Kopra, die daraus gewonnen wurde, ist ein wirklich interessantes Kapitel Kolonialgeschichte. Diese Kopra wurde exportiert ins Deutsche Reich und da wurde sie eben zur Kokosbutter verarbeitet, so hieß es anfangs. Anfangs hieß es Mannheimer Kokosbutter und dann durfte aber dieses Wort Butter nicht mehr verwendet werden und es wurde dann zu Palmin. Mhm. Auch eine irre lange, spannende Geschichte, aber in unserer Zeit und in unseren Tagen ist natürlich das Palmöl das größte Problem. Das wissen natürlich alle. Also Palmöl ist ein Klimakiller und ein Regenwaldvernichter. Ja, das wissen wir, denke ich, alle. Und auch die Ölpalme, aus der eben das Palmöl gewonnen wird, hat eine lange Geschichte des Kolonialismus. Also auch das geht zurück ins 19. Jahrhundert. Und diese Kapitel kann und darf man natürlich nicht ausblenden, wenn man über diese Mensch-Palme-Beziehung schreibt.
Die Naturkundenbände, die sind ja traditionell nicht von Biologen, Biologinnen geschrieben, sondern sie sind erzählende Sachbücher, ja, also geschrieben von Journalistinnen, Kulturwissenschaftlerinnen, SchriftstellerInnen. Und ich mache mal transparent, dass ich auch meine Naturkunde über Füchse geschrieben habe.
Genau.
Ich habe damals die Erfahrung gemacht, dass je näher man schreiben zu einem Tier oder vielleicht auch einer Pflanze kommt, desto unnahbarer und erstaunlicher wird eigentlich die Natur. Also der Respekt vor der Natur wächst immens und auch die Verantwortung dafür, was man ihr so als Mensch antut. Kannst du meine Erfahrung da teilen?
Ja, die Erfahrung kann ich auf jeden Fall teilen. Also je weiter man sich einarbeitet, und das war sicher bei dem Fuchsbuch ganz ähnlich, desto mehr merkt man ja auch, was man alles nicht weiß und was es für unfassbare Geschichten gibt. Und man stellt eben auch fest, wie beschränkt tatsächlich diese Spezies Mensch ist. Also, dass wir eben zusammenhängen und dass wir eben Teil eines ganz großen Zusammenhangs sind und dass unsere Spezies nicht die einzige ist, die diesen Planeten bevölkert. Und ich glaube, die Ehrfurcht wächst und auch der Respekt und das Gefühl, dass es so unendlich viele Geschichten gibt, die uns mit anderen Arten und mit anderen Lebewesen verbinden.
Und das Schöne ist, das merkt man nicht nur beim Schreiben, sondern vor allem auch beim Lesen. Also sobald man dieses Buch durch hat, ist man, wie eigentlich bei allen Naturkunden, totaler Palmenfetischist wie Goethe.
Das freut mich.
Jutta Vers und Palmen, ein Porträt herausgegeben von Judith Schalanski in der Naturkundenreihe von Matthes und Seitz. Ich danke sehr für dieses Buch und ich danke auch fürs Gespräch.
Ich danke auch.
Und das Buch ist wie alle Porträts in der Naturkundenreihe auch mit einem Anhang versehen, in dem Illustrationen von Falk Nordmann zu sehen sind, die jeweils eine Palmenart beschreiben, also auch so eine Art Bestimmungsbuch.
Wohin du gehst, sagst du nicht mehr. Wenn wir uns sehen, fällt mir das Fragen schwer. Du hast jetzt neue Leute, die dich besser kennen und nach dem Feiern bei dir pennen. Jetzt neue Leute, die dich besser kennen und nach dem Feiern bei dir pennen. Du kennst mich nur noch, wie ich früher war. Rote Augen, langes Haar. Wenn wir uns sehen, dann ist das immer nur eine Stunde. Um 11 willst du schon gehen und holst die letzte Runde. Wohin du gehst, sagst du nicht mehr. Wenn wir uns sehen, fällt mir das Fragen schwer. Wohin du gehst, sagst du nicht mehr. Mir fällt das Fragen schwer. Einfach wegzuziehen. Ich hab dich noch nicht mal angeschrien. Du kennst mich nur noch, wie ich früher war. Breites Grinsen, langes Haar. Und manchmal sehen wir uns bei Leuten, die wir beide kennen. Aber anstatt wegzurennen, schauen wir uns heimlich an. Weil man sich nicht mehr kennenlernen kann. Weil man sich nicht mehr kennenlernen kann. Du gehst, sagst du nicht mehr. Wohin du gehst, sagst du nicht mehr. Wenn wir uns sehen, fällt mir das Fragen schwer. Wohin du gehst, sagst du nicht mehr. Mir fällt das Fragen schwer. Ich gehe, sag ich nicht mehr. Dir fällt bestimmt das Fragen schwer.
Annenmay Kantereit waren das. Und hier ist Unter Büchern. Gerade haben wir uns unter Palmen bewegt, die nun, wir haben es gelernt, eben keine Bäume sind, trotzdem aber Wälder formen. Bevor wir gleich in die Literaturgeschichte des Waldes schauen, der gerade für deutschsprachige Dichtung essentiell war, gibt's eine kleine Kostprobe. Ich habe gestern mit einer Freundin gesprochen, die unter anderem zur Romantik forscht, und habe ihr erzählt, dass ich heute mal was zum Wald machen möchte. Und sie meinte so, du, ich habe ein ganz tolles Gedicht. Ein Gedicht, das fast vor 220 Jahren geschrieben wurde und das nichts anderes ist als Waldbaden. Also diese Therapie, die man angeleitet oder für sich alleine heutzutage so machen kann. Also Waldbaden. Der Dichter Achim von Arnim. Und das Gedicht, das heißt Waldgeschrei. Im Walde, da wird mir so Licht. Da es in aller Welt wird dunkel. Da liegen die trockenen Blätter so dicht, da wälz ich mich rauschend drunter, da schwimm ich, da schweb ich in trockener Flut. Das tut mir in allen Adern so gut ist's mir nimmer geworden. Im Walde, da raset das Wild, da ist in aller Welt so stille, da trag ich ein flammend Herz mir zum Schild, ein Schwert ist mein eiserner Wille, so steig ich, als stieß ich die Erde in Grund. So sing ich mich recht von Herzen gesund. So wohl ist's mir nimmer geworden. Im Walde, da schrei ich mich aus, weil ich in aller Welt muss schweigen. Hier bin ich so frei, hier bin ich zu Haus. Es muss sich die Sonne mir neigen. Ich stehe allein wie ein festes Schloss. Ich stehe in mir, ich fühle mich groß. So groß, als noch keiner geworden.
Thank you.
Unter Büchern, heute unter Bäumen. Wir sind nämlich im Wald, naja, so ein bisschen gedanklich, literarisch. Und dazu zu Gast ist Rainer Moritz, unser Literaturkritiker. Hallo.
Hallo.
Also, wenn die Deutschen vom Wald sprechen, dann klingt das oft so, ja, anders, als wenn Franzosen oder Engländer es tun. Der Wald wird hierzulande oft zum verklärten, zum metaphysischen Ort, der mit Andacht beschritten und beschrieben wird. Kann man sagen, wann sich die deutsche Literatur zum ersten Mal mit dem Wald befasst hat?
Ja, das ist einerseits einfach zu sagen, andererseits schwierig zu sagen, weil Wald gibt es natürlich immer. Bei Nina Hagen in Du hast den Farbfilm vergessen, heißt es, Landschaft war auch da. Und so ist es natürlich auch, wenn die Literatur in die Natur geht, in die Landschaft geht, dann ist in der Regel auch oft Wald dabei. Interessant wird es dann, wenn der Wald sozusagen besondere Funktionen übernimmt und da... Ich habe mich da mit dem Studium beschäftigt, mit dem Artus-Roman. Wenn man sich daran erinnert, an die berühmten Tafelritter von König Artus, die sind zu ihren Aventüren, zu ihren Abenteuern natürlich sehr oft in den Wald aufgebrochen. Da war eben nicht die Hofrunde, da war nicht die zivilisierte Gesellschaft, sondern da ging es wild und heftig zu. Also das ist vielleicht ein erster Impuls, aber es gibt natürlich fast keine Epoche, wo es nicht in der Literatur um den Wald geht. Aber dann haben wir natürlich mit Zeiten zu tun, wo der Wald besonders beliebt war und, wie Sie gesagt haben, besonders metaphorisch überhöht wird.
Apropos Studium, ich war da ziemlich tief in der deutschen Romantik. Die gilt ja auch als Blütezeit der literarischen Beschäftigung mit dem Wald, also Eichendorff, Tieck, Caspar David Friedrich in der Malerei. Wie haben die denn unser Bild vom Wald geprägt?
Das haben Sie sehr gut gemacht in Ihrem Studium, weil die Romantik ist nun wirklich die Prachtepoche. Wir kennen alle viele Gedichte, Sie haben gerade Eichendorff erwähnt, man könnte Ludwig Tieck, Brentano erwähnen. Das Wort Waldeinsamkeit ist geradezu erfunden worden in dieser Epoche. Und es war eben nicht nur ein realistisch beschriebener Wald, das wird uns in der deutschen Literatur erst später begegnen, sondern er war von Anfang an aufgeladen. Wenn man die Gemälde von Caspar David Friedrich vor sich sieht, dann weiß man genau, was gemeint ist. Und das hat die Literatur teilweise versucht zu übertragen. Das heißt, wir sehen den Wald, wir vertiefen uns im Wald und wir spüren sofort eine Art göttliche Instanz, eine Art Transzendenz. Und das hat die Walddichtung der Romantik aufs Beste perfektioniert. Das heißt, da haben wir plötzlich diesen Wald, der einerseits groß ist, mächtig ist, auch den Menschen Furcht einflößend. Deswegen ist der Wald auch immer der Ort, nicht nur in der Romantik, der Abenteuer, wo etwas passiert, wo man Angst hat. Wir werden gleich vielleicht noch auf die Märchen auch zu sprechen kommen, wenn Sie an Hänsel und Gretel und Ähnliches denken. Bei Bechstein, bei den Brüder Grimm, da ist der Wald natürlich nicht nur der Ort des Erhabenen, in Anführungszeichen, sondern auch der großen Gefahr.
Unter den Autorinnen und Autoren, die sich mit dem Wald beschäftigt haben, ragt ein Österreicher sehr hervor, nämlich Adalbert Stifter. Seine Erzählungen Der Hochwald oder Der Waldgänger haben das Walderleben nochmal literarisch intensiviert. Inwiefern?
Stifter hat sich mit dem Wald immer beschäftigt. Er kannte ihn wirklich aus dem FF sozusagen. Und er hat, Sie haben gerade einige Titel schon genannt, einfach viele Erzählungen geschrieben, die Figuren hinausschicken. Er hat ja auch oft sehr Hagestolze beschrieben, wie man das früher nannte, Sonderlinge in der Literatur. Und die haben sich oft auch von der Gesellschaft absentiert und sind dann in den Wald gegangen. Seine berühmte Weihnachtserzählung Bergkristall oder Der heilige Abend, die wird ja immer wieder gerne zitiert, wenn die entsprechenden Festtage nahen. Da sind zwei junge Menschen, die sich verloren haben unterwegs im winterkalten Eiswald, scheinen dort nicht mehr zurückzufinden. Also Stifter setzt eben nicht mehr in dieser überhöhten Transzendenz. Er macht das unterschwelliger durch sehr, sehr genaue Beschreibung. Aber auch da ist der Wald unglaublich aufgeladen und zeigt auch immer wieder die Kleinheit des Menschen. Die beiden in Bergkristall haben Glück, dass sie am heiligen Abend wieder zurück dürfen.
Der Wald kann Trost schenken. Also Erich Kästner zum Beispiel, der schreibt ja noch, die Wälder schweigen, doch sie sind nicht stumm. Und wer auch kommen mag, sie trösten jeden. Aber wir waren eben schon so ein bisschen, wir haben die Märchen gestreift. Wir waren beim Unheimlichen und bei der Gefahr. Wie und wo äußert sich das?
Ja, das ist eine Divergenz, möchte ich sagen. Wir haben einerseits, Sie haben Erich Kästner zitiert, man staunt fast, man hat ja im 20. Jahrhundert sehr viel mit der Frage gehandelt, darf die Natur uns noch Trost schenken überhaupt? Sind die geschichtlichen Ereignisse nicht so furchtbar gewesen, dass niemand sich mehr in die Natur zurückziehen kann? Das ist ja ein beliebter Zug der Literatur. Wenn es hart auf hart geht, dann setzt die sogenannte innere Emigration ein und die hat immer mit Motiven des Waldes, der Blumenwelt gearbeitet. Der Trost der Bäume Brechts Vokabel hat sehr viel Diskussionen ausgelöst. Also das ist immer noch vorhanden, das ist auch bis heute so. Sie werden immer diese Trostfunktion nicht nur in der Literatur, sondern auch in Ratgeberliteratur finden. Das Waldbaden, wenn ich das vielleicht erwähnen darf, ist in Japan ein ausgesprochen beliebtes Tun, wo man Achtsamkeit lernen kann durch den Wald. Also Literatur hat einerseits damit zu tun, dass der Trost immer noch dort gesucht wird. Je schlimmer die Weltzustände, umso freudiger zieht man sich zurück in die Natur. Aber, Sie haben es gesagt, wir haben es vorhin schon erwähnt, dann gibt es eben auch diese Gefahren, die drohen. Und da ist noch gar nicht von ökologischen Dingen die Rede, vom sterbenden Wald, sondern da ist wirklich der Wald das Motiv. Und das haben Märchenerzähler eben wunderbar aufgegriffen, wo man klar damit rechnen muss, jetzt sind wir fern der Zivilisation, jetzt kann der Tod auf uns warten.
Da erinnere ich mich auch an Krimis, zum Beispiel von Melanie Rabe, die Wälder. Wald ist für viele ganz eng verbunden mit Heimat und wurde deshalb auch in Literatur und Film ideologisch oft gnadenlos ausgeschlachtet. Worin besteht die Waldideologie, die vor allem bei den Nationalsozialisten so auf die Spitze getrieben wurde?
Nein, das wurde eng verkoppelt mit dem Begriff der Heimat. Der Wald war das Deutsche schlechthin. Nichts war deutscher. Bestimmte Bäume wie die Eiche haben sich gerade im Nationalsozialismus größter Beliebtheit erfreut, weil man dort sofort gesehen hat, hier sind wir fernab der Zivilisation. Man hat ja immer so getan, als würde man die Zivilisation ablehnen. Und das wahre Deutschtum zeigt sich eben im Wald. Das können die anderen Nationen gar nicht so empfinden. Diese Linie hat sich übrigens durchaus noch fortgesetzt nach 1945, wenn Sie an die vielen Heimatfilme denken, mit Rudolf Prack und Sonja Ziemann in den Hauptrollen, wo Förster sich getummelt haben. Man hat gar nicht gedacht, dass hier die Bundesrepublik aufgebaut wird, dass im Osten etwas Neues passiert, sondern man hat sozusagen ganz auf diese Tradition des alten, schnulzigen Heimatfilms gesetzt. Also da gibt es durchaus eine Linie, die über diese stark ideologische Nutzung bei den Nazis weit hinausgeht in die Restaurationszeit der 50er Jahre in der alten Bundesrepublik.
Da denke ich sofort an Sissi und diese Szene am Anfang, wo sie dann im Wald
ist. Da ist auch viel Wald. Bei Sissi ist auch viel Wald. Genau. Es war natürlich auch, weil wir von den Bäumen gerade gesprochen haben, ein wunderbares Symbol des Wiederaufbaus. Ich habe zu Hause auf meinem Schreibtisch ein altes bundesrepublikanisches 50-Pfennig-Stück liegen. Und auf der Rückseite dieses 50-Pfennig-Stück ist eine junge Frau, ursprünglich ein Nacktmodell. Man hat sie dann für die Münze ordentlich angezogen. Und die ist dabei, einen Baum zu pflanzen. Mhm. Ein ganz zartes, sehr schönes Motiv. Man hat auch sogar herausgefunden, wer das Modell war für dieses Motiv. Aber eine ganz klare Szene, der Wiederaufbau beginnt quasi im Wald. Wir pflanzen neue Bäume und hoffen, dass dann in der Gesellschaft etwas Neues entsteht.
Wir gehen noch mal zeitlich ein klein bisschen zurück, und zwar ins 19. Jahrhundert. Zum Beispiel Henry David Thoreaus Walden oder Das Leben in den Wäldern. Ikonischer Text, da fungiert der Wald ja als Gegenbegriff zur natureroberten Zivilisation, zum Kapitalismus. Trägt diese Auffassung eigentlich bis heute? Also taugt der Wald in der Gegenwartsliteratur noch so als Fluchtort? Und welche Rolle spielt er auch in Sachbüchern? Also wenn man zum Beispiel auf den Förster Peter Wohlleben schaut?
Ja, bei Thoreau ist es natürlich nicht nur die Flucht in den Wald, sondern es ist auch die Abwehr der Zivilisation. Man hat im 19. Jahrhundert immer wieder Texte geschrieben, wo schon sehr früh der Wald als Gegenpol zu dem, was der aufkommende Kapitalismus, Industrialismus an Gefahren oder wie die Städte ausgebaut worden sind, da hat sozusagen sehr früh der Wald eben auch die Rolle gespielt, darauf hinzuweisen, es gibt Verlässlicheres, er darf nicht zerstört werden. Und natürlich sind wir dann sehr schnell im 20. Jahrhundert. Ich erinnere mich noch gut daran, als die Vokabel Waldsterben aufkam, war so um 1980 ungefähr. Die Franzosen haben den Begriff sofort 1:1 ins Französische übernommen, le Waldsterben. Das heißt, da war die ökologische Katastrophe schon sichtbar. Das ist ja ein Thema, das nicht aufgehört hat, uns zu beschäftigen. Und Sie haben Peter Wohlleben, den Förster, erwähnt, der einen Bestseller nach dem anderen in den letzten 15 Jahren geschrieben hat, immer vom Wald handelt. Das zeigt allein schon, dass die Popularität dieses Themas, die Menschen immer noch bewegt, allen technischen Fortschritts zum Trotz, allen anderen Zivilisationsbeschäftigungen, die wir haben, ist der Wald immer noch eine Art Sehnsuchtsort. Und Peter Wohlleben hat keineswegs nur verklärend, sondern genau beschreibend darauf hingewiesen, was macht den Wald aus, wo ist er überhaupt noch richtiger Wald, wo ist er nur Nutzwald. Und deswegen sind diese Bücher, glaube ich, auch so große Erfolge geworden.
Also wie ein Bestsellerautor zum Waldsterben beiträgt, indem Bücher verkauft werden. Büchern, die ja nun auch aus Holz bestehen. Das ist vielleicht dann noch ein anderes Thema.
Das Papier ist wahrscheinlich völlig ökologisch einwandfrei.
Dankeschön. Mit Rainer Moritz im Wald hier bei Unter Büchern. Uns beschäftigt heute der Wald und wir sind ein bisschen literarisch tief getaucht. Vielen Dank.
Dankeschön.
Und hier ist MDR Kultur unter Büchern. Eben hat uns schon der Wald in der Literatur und Literaturgeschichte beschäftigt, aber jetzt wollen wir doch auch noch mal ein bisschen Lesestoff dazu haben. Der Wald ist immer noch eine sehr populäre Landschaft, sei es einfach zum Wandern oder Pilze sammeln, sei es ganz zeitgeistig zum Waldbaden oder Bäume umarmen. Und gerade uns Deutschen wird ja ein besonderer Hang zum Wald nachgesagt, was vermutlich auch mit Grimms Rotkäppchen und den Büchern des Försters Peter Wohlleben zu tun hat. Aber der Wald an sich ist gefährdet und wird allzu oft vor allem als Ressource für Baumaterial betrachtet. Bettina Baltscheff hat jetzt einige Empfehlungen für uns, wenn man sich mit dem Thema Wald beschäftigen möchte. Hallo Bettina.
Hallo.
Der Wald, gerade schon angedeutet und lang besprochen mit Rainer Moritz, der Wald ist ein facettenreiches Thema. Wie schaut denn die Literatur drauf?
Ja, also ich habe da zwei ganz konkrete Empfehlungen. Das ist einmal ein Gedichtband von Martina Hefter. Sie hat ja 2024 für ihren Roman Hey, guten Morgen, wie geht es dir? Den Deutschen Buchpreis bekommen. Aber die Leipziger Schriftstellerin hat auch mehrere Gedichtbände geschrieben, in denen sie sich mit gesellschaftlich relevanten Themen auseinandersetzt und in dem gerade wieder aufgelegten Band In die Wälder gehen, Holz für ein Bett klauen, reflektiert sie sehr originell und klug unseren Umgang mit der Natur, mit Pflanzen oder eben auch mit Bäumen. Und im titelgebenden Text schläft eine Mutter im zurückgebliebenen Bett eines erwachsenen Kindes. Sie beschließt, ein neues Bett zu erwerben und fragt sich dabei, wie so ein Bett eigentlich entsteht, wo das Holz dafür herkommt, ob es überhaupt zu verantworten ist, für wenig Geld ein so wertvolles Produkt zu kaufen. Also das ist die, sagen wir mal, die kapitalismuskritische Seite. Und dann wäre da noch Doris Knecht mit ihrem Roman Wald. Der handelt von einer Frau, die alles verloren hat. Die Protagonistin Marianne ist eigentlich Modedesignerin, doch die Finanzkrise und das eigene Unvermögen zerstören ihre Lebensplanung. Also gibt sie ihr wohlhabendes Leben in Wien auf und zieht sich in ein von einer Tante geerbtes, jedoch sehr schlichtes Häuschen in den Voralpen zurück. Und das einfache Leben, von dem wir ja auch manchmal träumen und das sie ja gerade bei großbürgerlichen Mitmenschen gern zum Mythos verklärt wird, das ist nun ihre Wirklichkeit und da kann man sich vorstellen, dass es da zu einigen Schwierigkeiten kommt im Wald.
Also Lyrik und Roman, beides anscheinend sehr unterhaltsam. Gibt es noch andere literarische Formen über den Wald?
Ja, auf jeden Fall. Also mir ist da ein Comic von Hannah Harms aufgefallen. Wald ohne Bäume heißt der und der ist doch ziemlich düster, denn Hannah Harms zeigt da in sehr klarer, reduzierter Strichführung, wie wir Menschen in den Wald eingreifen, wie wir ihn nutzen und eben leider auch zerstören. Ihre Zeichnungen sind schonungslos, aber auch sehr poetisch. Sie führen den Leserinnen und Lesern vor Augen, wie sehr wir doch den Wald brauchen, eben nicht nur als Ressource, sondern auch als Erholungsort und ganz schlicht zum Atmen. Und damit dem Buch niemand vorwerfen kann, dass das Papier, auf dem es gedruckt ist, ja auch aus Holz gewonnen wird, wurde auf eine umweltfreundliche Herstellung und Ausstattung geachtet. Wald ohne Bäume ist ein sogenanntes, habe ich jetzt auch gelernt, Cradle-to-Cradle-Produkt. Das heißt, es besteht nur aus Substanzen, die zu 100% wiederverwertet können.
Wenn man sich ganz sachlich zum Thema Wald informieren möchte, was ist da dein Tipp?
Ja, also da empfehle ich Neuwald von Uwe Rader. Das ist ein Journalist und Schriftsteller, der seinen Blick immer wieder auf das Grenzgebiet zwischen Deutschland und Polen wirft. Und er hat auch schon einige Flüsse als europäische Lebensadern porträtiert, die Oder, die Memel oder die Elbe. Und sein Buch Neuwald ist in einer Reihe erschienen, die heißt European Essays on Nature and Landscape. Und sie widmet sich dem Thema Wald und Holz nochmal aus wirtschaftlicher Perspektive. Denn einerseits wird Holz ja als Baustoff zur Begrenzung des Klimawandels dringend empfohlen, doch andererseits liefern die Wälder bereits Unmengen von Holz und die klassische Forstwirtschaft gerät an ihre Grenzen. Und nun stellt sich die Frage, ist Neuwald die Lösung? Und auf der Suche nach einer Antwort hat Uwe Rader alte und junge Neuanpflanzungen besucht, darunter zum Beispiel die Kippenwälder in den ehemaligen Tagebaugebieten der Lausitz oder den sogenannten Tesla-Wald, der als Ausgleichsanpflanzung für das Tesla-Werk in Grünheide fungiert. Und man liest da recht viel über alte und neue Wälder in Hessen, Thüringen, Sachsen, Berlin und Brandenburg. Und man bekommt nicht nur die Informationen, sondern auch Karten und Fotos und auch Tipps, sich diese Wälder mal selber anzuschauen.
Es gibt aber noch einen Klassiker, den dürfen wir nicht vergessen, die Aussteigerbibel.
Ja, unbedingt. Du meinst natürlich Walden, ein Leben mit der Natur von Henry David Thoreau. Und der schreibt da sehr schön, das zitiere ich mal, ich ging in die Wälder, denn ich wollte wohlüberlegt leben, intensiv leben wollte ich, das Mark des Lebens in mich aufsaugen, um alles auszurotten, was nicht Leben war, damit ich nicht in der Todesstunde inne würde, dass ich gar nicht gelebt hatte. Das klingt doch sehr schön in unseren modernen Ohren. Und das ist ein Buch, das für alle Bücher über Aussteiger und Waldmenschen als Vorlage gelten kann und das bis heute immer wieder gern gelesen wird, wenn man sich überlegt, dass der Fabrikant und Lehrer Henry David Thoreau sich schon 1845 zurückgezogen hat mit 28 Jahren, 2 Jahre in die einsamen Wälder mitten in Amerika, dort am Ufer des Waldensees. Und seine Aufzeichnungen über den Alltag in einer selbstgebauten Blockhütte, die sind wirklich zum Klassiker geworden. Und seine Gedanken zum einfachen Leben, wir haben es gerade schon besprochen bei Doris Knecht, die sind bis heute richtig und gültig. Und so formulierte Henry David Thoreau unter anderem seine Motivation, jeden Tag aufs Neue freudig den Tag zu begrüßen mit den Worten, jeder Morgen war eine frohe Aufforderung, mein Leben so einfach und ich darf sagen, so unschuldig zu gestalten wie die Natur selbst. Naja, also wenn man das gelesen hat, dann guckt man doch nochmal anders auf die Welt und läuft auch anders durch den Wald im 21. Jahrhundert.
Also ab in den Wald, so ein bisschen Waldbaden und danach so unter eine Fichte legen und eine von diesen 5 Empfehlungen zur Hand nehmen, die uns gerade Bettina Baldschef gegeben hat. Vielen Dank.
Sehr gerne. I never asked you to change, and you treat me like I did. The more I'm thinking about it, maybe I should have started figuring out this life.
On the edge und rund für den nächsten großen Wurf brauchen wir wieder einen neuen Wunsch. Wir dimmen das Licht und schütten eine Insel auf und was der Asphalt zu uns spürt und was es ist, was du dir glaubst, die Welt ist fix und wir sind fertig und welcher eine Duft unter allen wird irgendwann zu der Erinnerung an heute sein. Und da sitzen wir und streicheln ein Tier. Und dann denken wir uns eine Liebe aus, einen Hass und was auch immer. Eine Blüte sich für die Kirsche wünscht an einem Ast, an einem Kirschbaum in einem Sommer. Für den Grund, du zeigst auf einen Pixel, dass sich gerade aufgibt, ein Shootingstar elektrisch, dem allerletzten Exit-Schild. Ein Tier. Und dann denken wir uns eine Liebe aus, einen Hass und was auch immer. Eine Kirsche noch von der Blüte weiß an einem Ast, an einem Kirschbaum in einem Sommer.
Das Paradies aus Leipzig war das, an einem Kirschbaum in einem Sommer. Und das hier war eine Stunde unter Büchern, unter Bäumen, im Wald, literarisch und mit Lesetipps. Die Bücher, die empfohlen wurden, die sind auch nochmal nachzulesen, wo der Unterbüchern-Podcast jeden Mittwoch auch frisch zu finden ist, nämlich bei ARD Sounds. Ich bin Katrin Schumacher und ich sage Tschüss, Ahoi, bis nächste Woche, nicht ohne noch einen großen Waldenthusiasten zu Wort kommen zu lassen. Das Ausrufezeichen heute, das setzt Erich Kästner. Viel Spaß.
Die Wälder schweigen. Die Jahreszeiten wandern durch die Wälder. Man sieht es nicht, man liest es nur im Blatt. Die Jahreszeiten strolchen durch die Felder. Man zählt die Tage und man zählt die Gelder. Man sehnt sich fort aus dem Geschrei der Stadt. Das Dächermeer schlägt ziegelrote Wellen. Die Luft ist dick und wie aus grauem Tuch. Man träumt von Äckern und von Pferdeställen. Man träumt von grünen Teichen und Forellen und möchte in die Stille zu Besuch. Die Seele wird vom Pflastertreten krumm. Mit Bäumen kann man wie mit Brüdern reden und tauscht bei ihnen seine Seele um. Die Wälder schweigen, doch sie sind nicht stumm. Und wer auch kommen mag, sie trösten jeden. Man flieht aus den Büros und den Fabriken. Wohin ist gleich? Die Erde ist ja rund. Dort, wo die Gräser wie Bekannte nicken und wo die Spinnen seidene Strümpfe stricken, wird man gesund.
Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the doves go to die. There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. Aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz. Take this waltz with the clamp on its jaws. Oh, I want you, I want you, I want you. On a chair with a dead magazine. In the cave at the tip of the lily. In some hallway where love's never been. On our bed where the moon has been sweating. In a cry filled with footsteps and sand. Aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz. Take its broken waste in your hand. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. There's a concert hall in Vienna, where your mouth had 1,000 reviews. There's a bar where the boys have stopped talking. They've been sentenced to death by the blues.
Ah, but who is it climbs to your picture with a garland of freshly cut tears? I take this waltz, take this waltz, take this waltz, it's been dying for years. There's an attic where children are playing, where I've got to lie down with you soon, in a dream of Hungarian lanterns, in the midst of some sweet afternoon. And I'll see what you've chained to your sorrow, all your sheep and your lilies of snow. Take this waltz, take this waltz, with its all never forget you, you know. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. With the photographs there and the moths, and I'll yield to the flood of your beauty, my cheap violin and my cross, and you'll carry me down on your dancing to the pools that you lift on your wrists. Take this waltz, take this waltz. It's yours now, it's all that there is.